Geschichte vom Augusto erzählen. Augusto ist ein komischer Name, ne? Der Augusto, der kommt aus Afrika. Und das war ein Junge, der war vielleicht so alt wie unser Elias. Wo steckt er denn? Da. Ungefähr so alt wie der Elias war der Augusto. Und eines Tages wird der Augusto früh wach und es ist alles dunkel. Und er geht zur Tür raus, es ist immer noch alles dunkel. Und dann bekommt der Augusto Angst und ruft Mama. Und die Mama kommt zu Augusto, was ist denn los? Mama, hier ist alles dunkel. Sagt die Mama, nein, die Sonne scheint doch ganz toll. Und Augusto, Mama, hier ist alles dunkel, ich sehe nichts mehr. Augusto konnte nichts mehr sehen. Es war alles schwarz. Und als die Mama mit dem Augusto zum Medizinmann. In Afrika gibt es Medizinmänner, die mit Zauberei versuchen, die Leute wieder gesund zu machen. Und das ist nicht gut. Das will der liebe Gott nicht. Aber die Mama hat den lieben Gott nicht gekannt. Und die wusste sich keinen anderen Rat, als dass sie mit dem Augusto zum Medizinmann gegangen ist. Und die haben alles Mögliche probiert, aber der Augusto konnte nichts sehen. Und dann hat die Mama von einem Missionskrankenhaus gehört. Einem Krankenhaus, wo Menschen, die an Gott glauben, anderen Menschen helfen und versuchen, die gesund zu machen. Und da musste sie ganz weit laufen. Das war eine halbe Tagesreise. Die konnten sich nicht so einfach ins Auto setzen, wie wir das machen, wenn wir zum Arzt fahren. Sie musste mit dem Augusto laufen. Und den hat sie an die Hand genommen. Der hat ja nichts gesehen. Und ist den weiten Weg in dieses Missionskrankenhaus gelaufen. Und die Ärzte dort haben sich den Augusto angeschaut und haben gesagt, wir versuchen das, versprechen können wir nichts, aber wir werden ihn behandeln und wir werden zu unserem Gott beten. Gott? Ja, die Frau kannte viele Götter in Afrika, die haben viele verschiedene Götter. Aber einen Gott? Aber gut, der Augusto ist da geblieben und er hat dann einen ganz dicken Verband um die Augen rum bekommen und war dann viel in seinem Bett gelegen. Und abends kam immer eine Krankenschwester und hat ihm von Jesus erzählt. Die Geschichten, die wir in der Kinderstunde erzählen, die ihr jetzt auch erzählt habt, von der Schöpfung, von Noah, von Abraham, von Jesus, wie Jesus auch am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Jeden Abend kam die Schwester und hat ihm davon erzählt. Und wisst ihr was? In der Zeit hatte Augusto den lieben Heiland ganz doll lieben gelernt. Und sie haben auch viel mit dem Augusto gebetet und haben ihm erklärt, wenn der liebe Gott möchte, dass deine Augen wieder gut werden, dann wird es auch so. Und wenn nicht, dann wird liebe Gott einen anderen Plan für dich haben. Und das hatte Augusto geglaubt. Und dann endlich kam der Tag, wo dieser dicke Verband abgemacht werden sollte. Und die machen den Verband ab. Und der Augusto blinzelt. Und er sieht die Sonne. Und er sieht die Krankenschwester, die ihm immer die Geschichten erzählt hat. Und er ist so glücklich. Und auch die Mama ist so glücklich. Und die Mama meinte dann, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich habe gar kein Geld. Ich kann Ihnen das alles gar nicht bezahlen. Und der Augusto hat in der Zeit, wo er im Krankenhaus war, mitbekommen, dass neben dem Krankenhaus eine Kapelle gebaut werden sollte. Und dass es da noch Helfer braucht. Und da hat der Augusto gesagt, ich weiß, wie ich helfen kann. Und von da an ist der Augusto jeden Tag diesen langen Weg gelaufen, um bei dem Kapellenbau zu helfen, damit er Jesus danken kann, dass er ihm das Augenlicht wieder geschenkt hat. Und ich möchte, dass auch ihr wisst, dass ihr mit jedem Problem zu Jesus kommen könnt. Jesus weiß, wie er es löst. Manchmal löst es nicht so, wie wir uns das wünschen, aber er kann es lösen. Und wichtig ist dann auch, dass wir hinterher, was sagt man, wenn man was bekommen hat?
Danke.
Genau, dass wir uns dann auch beim lieben Gott bedanken und es nicht vergessen. Und das war meine Geschichte für euch.
Die Zeit ist fortgeschritten. Aber Ich will auf keinen dieser Beiträge hier verzichten. So schön. Und vorhin ist der Vater mit mir komplett durchgegangen, als ich meinen Kleinen mit einer Rassel rasseln habe hören sehen. So ein musikalischer Junge. Also ihr habt das ja alle mitbekommen. Schön. Schön hier zu sein. Mein heutiges Thema bietet sich nicht so gut an, viele Abkürzungen zu machen. Ich habe schon überlegt, wie ich das anstellen soll. Ich tue einfach mein Bestes und ich hoffe, dass Gott es führt, dass wir das durchhalten und wer Schmerzen hat beim Sitzen, vielleicht auch diese Schmerzen ein Stück weit genommen werden. Ich möchte mit euch über ein Thema sprechen, das ich ganz oft erlebe, wenn ich mit Jugendlichen Bibelstunden mache. Jugendliche, vor allen Dingen diejenigen, die in der Gemeinde groß werden, sagen ganz oft zu mir, Mensch, ich habe das alles schon gehört. Ich war in der Bibelsabbatschule, wir kennen Merkverse, ich habe die Geschichten schon gehört. Aber es gibt da eine Sache, in der hakt es noch. Und das ist dieses Gott-Erleben. Gott-Erleben, ganz spürbar, greifbar, erfahrbar. Wer von uns kann mit diesem Wunsch mitfühlen, Gott erleben? Den darf ich mal bitten, die Hände zu heben. Ich sehe einige Hände. Es ist also nicht nur ein Wunsch, den Jugendliche haben, die in der Gemeinde groß werden, sondern auch Menschen, von denen wir gewohnt sind, dass sie hier vorne stehen. Von denen wir gewohnt sind, dass sie von Gott erzählen. Aber selbst die sehnen sich danach, Gott spürbar und erfahrbar zu erleben. Wenn ich mit Jugendlichen darüber spreche, da heißt es oftmals, dass Gott so wie abwesend ist. Ja, im Gedanken ist er da, aber im Erleben wie abwesend. Und immer dann, wenn die Theologie kluge Worte für dieses Phänomen findet, dann muss da schon auch was dahinter sein. Im Lateinischen nennt sich das Deus absconditus. Und für diejenigen von uns, die sich in der Schullaufzeit mal damit rumschlagen mussten, verbirgt sich dahinter dieser Gedanke des verborgenen Gottes. Des Gottes, der irgendwo hinter den Dingern ist, aber manchmal nicht so greifbar zu sein scheint. Zumindest nicht so greifbar, wie ich mir oder Sie sich das wünschen würden. Und es gibt einige Bibelverse, die auch diesen Teil unseres Glaubenslebens ganz greifbar in Worte packen. Da wäre, und wir sind gerade mit Jesaja durch, zum Beispiel Jesaja 45, Vers 15 ein Vers, bei dem heißt es, fürwahr, du bist ein verborgener Gott, du Gott Israels, der Heiland. Es gibt sehr viele Stellen im Alten Testament, bei denen sich Gott oder Gottes Angesicht für eine Weile zurückzieht. Für eine Weile zurückzieht, weil der Mensch manchmal die Anwesenheit Gottes gar nicht vertragen würde. Da ist er auch ein Stück weit verborgen. Oder vor 2 Wochen haben wir es gelesen, aus Jesaja 55, Vers 8 und 9. Dort heißt es, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure und meine Gedanken höher als eure. Ist Gott nachvollziehbar? Verstehen wir Gott? Auf diese Fragen Antworten zu geben, ist ganz schwierig. Denn angesichts von Leid fragt der Mensch automatisch nach, warum. Es gibt einen Psalm. Dort heißt es, Psalm 10, Vers 1, Herr, warum stehst du so ferne? Warum verbirgst du dich zur Zeit der Not? Scheinbar dann, wenn es dringend notwendig ist, gibt es manchmal auch das Gefühl, Gott ist weit weg. Und wisst ihr, was Jesus am Kreuz hängend gesagt hat? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vielen von uns schwirrt jetzt durch den Kopf, was er noch gesagt hat. Vergib ihnen, Vater, und so weiter. Ja, aber auch dieses Getrenntsein. Die Vorstellung, dass Gott und Mensch mehr getrennt ist, als uns lieb ist, die unterscheidet sich ganz stark von der Vorstellung, dass es keinen Gott gibt. Denn Menschen, die so fragen, die glauben daran, dass es Gott gibt. Die gehen davon aus, die Frage nach Gott ist gar nicht die Frage, es gibt Gott. Aber dieses Greifbare, dieses Verständliche, das Unmittelbare, das ist es, was dann manchmal fehlt. Ich möchte mit euch über ein Buch sprechen. Und ich werde ganz viele Verse jetzt heute nicht nennen. Vielleicht funktioniert die Predigt am ehesten, wenn ihr nach meiner Predigt, vielleicht heute Nachmittag, vielleicht morgen, dieses Buch einmal selber lest. Es ist nicht lang. In diesem Buch kommt Gott nicht vor. Also, es ist schon ein biblisches Buch, gell? Aber Gott kommt nicht drin vor. In diesem Buch passieren keine Wunder. In diesem Buch gibt es keinen Propheten. In diesem Buch wird auch Gott kaum gehört. Dieses Buch war ganz lang umstritten, ob es überhaupt in den Kanon der Bibel gelangen soll. Kanon nennt man den Umfang, die Ansammlung an verschiedenen Büchern. Damals, ich sage schon etwas, betraf das den Kanon des Alten Testaments. Nirgendwo in der Bibel wird auf dieses Buch Bezug genommen. Nirgendwo. In Qumran, diesem Ort, wo diese Schriftrollen gefunden worden sind, finden sich Hinweise auf fast alle biblischen Bücher, aber nicht dieses Buch. Über Jahrhunderte bis in die Reformationszeit hinein gab es kaum Predigten über dieses Buch. Hat jemand einen Gedanken, worüber ich spreche? Die Caro, die weiß es. Die darf nicht. Außer der Caro. Ja. Das Hohelied der Liebe. Oh, das ist voller Gott, ihr Lieben. Da steckt Gott überall mit drin. Die Jugendlichen haben gerade in der Jugendgebetslesung daraus gelesen. Es ist nicht das Hohelied der Liebe. Aber ihr habt natürlich recht bei der Frage, Hohelied und Kanon und gehört es dazu, gab es auch ganz lange Gedanken darüber. Das betrifft Hohelied der Liebe, das Buch Prediger, das, was ich meine jetzt auch. Roland. Esther, ganz genau. Das Buch Esther. Ich will euch etwas erzählen zu Esther, der namensgebenden Heldin dieses Buches. Sie ist vollweise. Sie lebt im Exil, in der Fremde, sie ist eine Frau und damit tickt sie eigentlich alle Minoritätenboxen ihrer Zeit. Und wir wollen das gar nicht so schnell hinnehmen. Wenn ich mir schaue, wann ist das Buch verfasst worden, wann spielt das alles statt, dann lese ich was in meiner Bibel, die ich von euch bekommen habe zur Ordination, ich freue mich da riesig drüber. Etwas über einen Herrscher namens Artaxerxes, von dem wissen wir auch aus Daniel. Und der lebte dann irgendwann zwischen 470 und 424 vor Christus, so für die zeitliche Einordnung des Ganzen. Esther. Esther im Persischen Reich, das sich damals von Indien bis Ägypten erstreckte und alles, was sich zivilisiert nannte, umspannte. Das Weltreich der Zeit. Ja, wieso lebte Esther eigentlich noch in Persien? 400 irgendetwas. Der Erlass, dass Juden zurückkehren durften nach Jerusalem, nach Israel, der ist schon längst ergangen. Esther lebt zu einer Zeit, wo es hieß, geht raus aus Babylon in Persien. In Babylon. In einer Burg, in einer Stadt namens Susa. Spannende Sache. Und anders als das Buch, was vielleicht das Pendant zu ihr ist, auch im Exil verfasst, auch aus dem Exil uns berichtend, das Buch Daniel, ist Esther eigentlich das Gegenbeispiel dazu. Während wir bei Daniel schon gleich am Anfang hören, dass er sich um seine Ernährung Gedanken machte und Ähnliches, dass er betete, dass ihm seine religiöse Identität ganz viel Hindernisse bereitet hatten, haben wir bei Esther eine Frau, die ihren Glauben gar nicht lebte. Da wird auch davon berichtet, dass sie vom königlichen Essen ernährt wird und so weiter. Aber uns wird nichts berichtet, dass sie ihren Glauben auch lebte. Im Gegenteil, Mordechai, ihr Ziehvater, verbietet es ihr. Keiner sollte wissen, dass sie Jüdin ist. Wir haben also eine Frau in einem fremden Land, vollweise, eigentlich ein Niemand. Esther ist nichts Besonderes. Aber weil Esther nichts Besonderes ist, kann jeder von uns Esther sein. Es sei denn, ihr seid mehr besonders, dann könnt ihr noch mehr sein. Aber Esther zeichnete sich nicht durch irgendeine bestimmte Sache aus, außer vielleicht die Schönheit. Das gehört schon zu ihr. Aber dass sie Gott gebrauchte, auch wenn er nicht vorkommt in diesem Buch, obwohl er nie wirklich in Erscheinung tritt, das ist nicht etwas, was sie durch eigene Anstrengung oder Ähnliches oder durch Charaktereigenschaften oder Begabungen sich erarbeitet hat. Nein, sie könnte jeder von uns sein. Esther ist in dieser Hinsicht vielleicht die erste vom Tellerwäscher zur Millionärgeschichte. Von einer sehr, sehr jungen Frau ohne jeglichen Anschluss zur Königin. Das Buch Esther ist damit auch für heute immer noch Zeichen der Hoffnung. Überall, jederzeit und durch jeden kann Gott ganz Großes bewirken. Nun, wir lesen in diesem Buch, dass Esther einen persischen Namen hat. Esther ist persisch. Und bei der Frage, was bedeutet das eigentlich? Und ich habe euch ja immer schon gesagt, dass ich mich sehr schwer getan habe mit meinem Namen. Und als ich hörte, dass mein Name Lügner und Betrüger heißt, ich eine Zeit lang als Schulkind meinen zweiten Namen annahm, Konrad. Das hat sich wieder gelegt. Ja, Konrad ist nun wirklich auch nicht so schön. Jakob klingt schon schön. Und die Bedeutung ist uns ja zum Glück nicht immer bewusst. Ich hoffe, ich werde ihr nicht unbedingt gerecht. Esther in seiner Bedeutung könnte Stern heißen. Aber Esther könnte auch von Ishtar kommen. Und das Ishtar-Tor, das kennen wir auch aus Babylon, das ist das, was im Pergamon-Museum auch in Berlin steht, das ist einer Göttin geweiht. Und wenn man die Legenden dieser Zeit nachliest, ist das eine Figur, eine sogenannte Göttin, die ihre Ziele durch ihre Sexualität erreichte. Also, ganz spannend. Und das gibt es auch in diesem Buch. Denn Esther ist kein Märchen aus Tausend und einer Nacht. Die Geschichte ist unglaublich wundersam, aber es ist bei weitem keine Kindergeschichte. Alles beginnt damit, dass Vashti, die Königin, sich nach einem 180 Tage dauernden Fest des Königs widersetzt, zum König zu gehen. Der König hatte sie aufgewahrt, gewissermaßen als Kirsche auf der Torte. Ganz zum Schluss, wo es heißt, alle Männer waren betrunken, sollte Vashti als Königin sich mit all ihrer Schönheit vor dem Gelage präsentieren. Die Königin sagt, das mache ich nicht. Und die Welt dieses Königs stürzt zusammen. 180 Tage lang feiern, Aber wenn die Frau an einer Stelle mal Nein sagt, bricht alles zusammen. Wenn ich an dieser Stelle darauf schaue, auf Stärke, auf Schwäche, auf Mann, auf Frau, dann entdecke ich im Buch Esther, sind die Frauen in einer viel stärkeren Position als die Männer. Nachdem Vashti nicht kommt, lässt sich der König beraten. Und die Berater sagen zu ihm, was ist das für ein Bild? Alle Frauen in diesem Land. Im Grunde genommen, wenn ich das übersetze, Tina widersetzt sich mir und irgendwie so, dass ihr das alle mitbekommt. Sie ist da, sie wird jetzt gleich überlegen, was erzählt ihr hier? Wäre doch nicht so persönlich vielleicht. Aber wenn Tina grundsätzlich irgendwo an einer Stelle Nein zu mir sagen würde, dann haben die Berater die Sorge gehabt, dass alle Frauen in dieser Gemeinde sich daran ein Beispiel nehmen. Das heißt, diese männerdominierte Zeit, hatte Angst vor einer mündigen Frau. Denn was bedeutet das, wenn jetzt alle Frauen auf einmal anfangen, ihren eigenen Kopf zu benutzen und vielleicht ihre eigenen Entscheidungen zu treffen? Wo kommen wir da nur hin? Sie finden eine Lösung. Sie wird schnellstens weggeschafft. Und aus den ganzen 127 Provinzen dieses Weltreichs werden die hübschesten Jungfrauen in diese Burg gebracht. Diese hübschesten Jungfrauen werden ein Jahr lang mit allerlei Spezereien, Salben, Köstlichkeiten, im Grunde genommen eine Beauty-Farm seiner Zeit, zu dem möglichst höchsten Ideal aufgepusht. Esther ist eine von ihnen. Aber das ist keine wundersame Geschichte, die uns an Germany's Next Topmodel erinnert oder Ähnliches. Nein, wir erinnern uns, das sind im Grunde genommen noch Kinder, die aus 127 Provinzen aus ihren Familien rausgezogen werden, in ein fremdes Land gebracht werden, dessen Sprache sie vermutlich nicht sprachen. Esther schon, sie ist dort groß geworden. Und die ein Schicksal vor sich hatten, das sie sich nicht rausgesucht hatten. Denn was passiert denn mit ihnen? Nach einem Jahr, bei denen alles an ihnen getan wurde, was man nur tun kann, um die Schönheit möglichst zur vollkommenen Blüte zu bringen. Ich weiß nicht, was das ist, aber vielleicht ihr. Ich kenne mich mit Masken und Cremes und so nicht so gut aus, sonst wäre ich noch hübscher. Aber auf jeden Fall, nach einem Jahr ging es für sie am Abend in das Gemach des Königs und am Morgen wieder raus. Für eine Nacht. Und nur, wenn diese Frau, die am Abend dort reingebracht wird und am Morgen wieder rausgeht, die Gunst des Königs gewonnen hat, dann wäre sie Königin geworden. Uns wird nicht gesagt, wie viele junge Frauen vor Esther dran waren. Aber im Buch heißt es, dass nach Esther immer noch viele Frauen dorthin durchgegangen sind. War es erstrebenswert, Königin zu sein damals? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn wir die Geschichte in der Bibelsabbatschule erzählen, dann lassen wir ganz viel weg, ganz viel. Der König hat einen obersten Beamten. Und dieser oberste Beamte heißt Haman. Und dieser oberste Beamte wird über alle Männer gesetzt, außer dem König. Er ist an Macht, an Reichtum, im Grunde genommen niemand anderem unterlegen. Aber dieser Mann, der fühlt sich in seinem Stolz so gekränkt, weil es eine Person gibt, die sich vor ihm nicht niederbeugt. Esthers Ziehvater Mordechai. Er entschließt, weil es eine Person gibt, die sich ihm nicht unterwirft, nicht auf den Boden wirft, dass alle Juden zu sterben haben. Und er entwirft einen Plan, wie er das dem König auch schmackhaft macht. Der König lässt ihn gewähren. Und dieses Gebot der Meder und Perser, das nicht zurückgenommen werden kann, von dem wir schon bei Daniel hören, das gilt auch da. Und alles geht seinen Lauf. Mordechai erfährt davon. Er geht zur Esther. Er darf sich ihr nicht einmal nahen. Er ist außerhalb des Palastes. Die Palastfrauen waren in ihrer eigenen Welt, in ihrem eigenen Reich. Da gab es, wenn Männer, nur Eunuchen. Und das will ich jetzt mal nicht vertiefen. Er geht vor den Palast und weint, ist in Sack gewandt und hat Asche über sein Haupt. Esther bekommt davon mit, lässt nach ihm schicken. Er sagt, sie muss zum König gehen. Sie muss für ihr Volk eintreten. Sie sagt zu ihm, ich kann nicht zum König gehen. Zum König darf man nur, wenn man gerufen wird. Jeder andere ist des Todes. Er sagt zu ihr, bild dir nicht ein, dass du leben wirst, nur weil du im Palast bist. Du bist auch Jüdin. Und wenn alle anderen sterben, dann wird es dich auch irgendwann treffen. Und er sagt auch, pass auf, vielleicht bist du ja genau aus diesem Grund Königin geworden. Mordechai ist eigentlich die Figur innerhalb dieses Buches, von der wir als allererstes noch so dieses Moment, dieses Gottesführung irgendwo sehen können. Er ist die Person, die zu seinen Glaubenswerten steht. Er ist die Person, die nicht niederfällt. Und das haben wir ja schon bei Daniel. Er ist die Person, die zu Idealen steht. Esther ist die Person, die eigentlich assimiliert ist, die in der Gesellschaft aufgeht, von der niemand weiß, dass sie Adventistin ist, ich meine Jüdin ist. Sie ist die Person, die eigentlich so ist, wie alle anderen auch. Und Gott, nun Gott kommt eigentlich gar nicht drin vor. Ich gehe ein paar Schritte vorwärts. Haman bringt diesen Entschluss des Königs durch. Der König gibt ihm alle Vollmacht. Alle Juden sollen am 13. des 12. Monats umgebracht werden. Esther interveniert. Nach 3 Tagen Fasten. Von Gebet steht hier nichts. Nur 3 Tage Fasten. Und dann geht sie zum König. Und ja, der König neigt das Zepter und lässt sie gewähren. Sie hat die Gunst des Königs gefunden. Und es heißt, dass sie 30 Tage schon nicht mehr zum König gerufen worden ist. Also ich glaube, ich würde nicht gerne Königin sein wollen. Der König fragt, was hast du? Alles will ich dir geben und sei es die Hälfte meines Reiches. Und jetzt dreht sich die Geschichte um. Während Vashti am Anfang nicht die Einladung des Königs annimmt, lädt Esther den König ein, inklusive Haman. Und sie tut das nicht einmal, sie tut das 2-mal. Und erst beim 2. Mal eröffnet sie dem König, wieso sie sich an ihn wendet. In der Zwischenzeit ist wie durch ein Wunder Mordechai zum höchsten Mann erhoben worden. Aber das sollt ihr heute Nachmittag mal nachlesen. Haman geht's an den Kragen. Und die Juden bekommen die Erlaubnis, sich zu wehren an diesem Tag. Sie dürfen sich versammeln. Sie dürfen sich zur Wehr setzen. Und in diesem Buch heißt es, weil Mordechai der höchste Mann in diesem großen Reich wurde, hatten die Menschen so viel Angst vor den Juden, dass sich viele zum Judentum bekehrten. Ist das erstrebenswert? Ist das ein guter Weg? Ein Zugang zum Glaube aufgrund von Angst? Das Buch bewertet es nicht. Es gab lange Jahrhunderte, in dem sich Menschen entweder aufgrund von Angst aus dem Glauben abwendeten oder aufgrund von Angst dem Glauben übernahmen. Ich glaube nicht, dass das der Weg Gottes ist. Auch nicht in unserer Zeit. Auch nicht dann, wenn wir denken, das Ende steht kurz vor der Tür. Angst verändert etwas in mir, ja. Und Angst lässt mich auch gehen, ja, manchmal rennen. Aber Angst verändert nicht mein Herz. Angst hat nicht dieses Potenzial, dort etwas zu verändern, wo die Veränderung am nötigsten ist. Am Ende des Buches finden 75.000 Menschen den Tod. Das Buch spart es nicht aus, es nennt Frauen, Kinder. Und als Esther nach diesem Tag nochmal zum König geht, da bittet sie ihn, in dieser Burg noch einen Tag länger weitermachen zu dürfen. Am 14. des 12. Monats. Und da werden dann auch die schon erschlagenen Söhne Hamans nochmal aufgeknüpft für alle zu sichtbaren Zeichen. Und die Frage, die wir uns doch alle stellen, ist, wo ist Gott in dem Ganzen? Wo ist Gott? Hat Gott ein Wunder getan? Auf jeden Fall. Die Juden feiern das Purimfest von Purim, das Los, weil dieses Los auf diesen 13. und 14. des 12. Monats fiel, an dem alle Juden umgebracht werden sollten. Alle. Und sie feiern es, weil Gott durch wundersame Weise sie errettet hat. Ich persönlich, mir scheint, dieses Buch hat diese ganze Spannung und Gott kommt darin nicht vor, weil es im Grunde genommen vom Menschen erzählt. Der Mensch kann sich von Gott gebrauchen lassen. Und ja, auch heute wirkt Gott noch an jedem Herzen. Egal, ob wir Christen sind, egal, ob es Muslime sind, ob es Buddhisten sind, Hindus sind, was auch immer. Das kann man bei Ellen White super nachlesen und das spreche ich auch zu. Denn er wirbt ja auch um jeden Menschen. Servin Romain spricht immer wieder davon. Wie gibt es Erlösung für Leute, die Christus nicht kennen? Aber dort, wo Gott nicht wirklich greifbar wird, nicht sichtbar wird, nicht spürbar wird, nicht im Leben auch Gestalt annimmt, dort passieren Dinge, die mich am Ende auch ratlos zurücklassen. Wo ich merke, ich bin mir nicht sicher, ob Gott wirklich alles, was hier drin passiert, auch wirklich so wollte. Ob das der beste Weg gewesen wäre, die beste Möglichkeit. Denn dort, wo Gott nicht Gestalt übernimmt und annimmt in unserem Leben, sondern eher so hinter den Dingen bleibt, da bleiben letzten Endes wir als Menschen zurück. Mit all unseren Schwächen, mit all unserem Unvermögen und mit unserer Art und Weise auch manchmal voll übers Ziel hinauszuschießen. Dieser Jugendliche, der mich gefragt hat und für den ich gebetet habe, dass er Gott in seinem Leben erlebt, der hat mich vor 1,5 Wochen angerufen und hat mir erzählt, an einem Tag, an dem wir eigentlich Bibelstunde gehabt hätten, hat er gesagt, er muss das verschieben um 1 Woche. Denn an dem Tag, da hat er frei und da will er mit seiner Freundin eine Wanderung machen. Wunderbar, kein Problem. Und er erzählte mir danach, was passiert war. Dieser Jugendliche, der ist mit seiner Freundin mit einem Verbundticket bis dorthin gefahren, wo er wandern wollte. Aber der Anfang der Wanderung war noch ein Stück weiter als der Bahnhof. Und als er mit seiner Freundin in den Bus ging, sagte die Busfahrerin zu ihm, tut mir leid, dein Verbundticket, das gilt hier nicht. Sie hat gefragt, wo sie denn hinwollen und hat dann zu ihnen gesagt, na kommt, steigt ein, ich nehme euch trotzdem mit. Tolle Sache. Aber dort hört es nicht auf. Sie sind dann gewandert und sie hätten durch ein Tal zurückwandern sollen, aber dieses Tal war gesperrt. Irgendwas, Wegearbeiten, Fällearbeiten, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fanden sich die zwei am Ende ihrer Wanderung 20 Kilometer weit von der Stelle entfernt, wo eigentlich sie der Bus rausgeschmissen hat. Und sie haben ihr Handy dabei und sie gucken und sie hatten kein Geld dabei, das habe ich ganz vergessen zu erzählen. Sie haben kein Geld dabei gehabt, sie hatten nur dieses Ticket. So, ihr kennt diese Sachen, Schülerausweise, die hat man einfach. Damit fährt man und die sind für einen bestimmten Bereich gültig, aber eben nicht drüber hinaus. Und dann sehen sie auf ihrem Handy, da gibt es eine Bushaltestelle und sie laufen dorthin. Und jetzt geht es in ihren Köpfen los. Sie sagen sich, naja, als wir losgegangen sind, da wussten wir noch nicht, dass es nicht gültig ist. Und die Schaffnerin hat uns mitgelassen. Wir haben hier ein Wunder erlebt. Jetzt weiß ich aber, dass es falsch ist und ich muss jetzt trotzdem dahin. Ich muss jetzt so tun, als wüsste ich es nicht, kann hier Gott überhaupt uns jetzt irgendwie trotzdem helfen. Und sie stehen da und warten auf den Bus und denen wird mulmig, zumute. Und dann kommt der Bus in die Ecke und ratet mal, wer drin sitzt. Dieselbe Busfahrerin. Und die Busfahrerin lacht schon, als sie sie sieht und sagt, ich will gar nichts hören, kommt, steigt ein. Und dann sagt sie zu ihnen, Mensch, wo wollt ihr denn eigentlich hin? Und dann sagen sie, ja zum Bahnhof, unser Zug geht wieder zurück. Dann sagt sie, oh, den erwischen wir nicht. Laut Busfahrplan komme ich erst, nachdem der Zug abgefahren ist, an diesem Bahnhof an. Und sagt dann zu ihnen, aber passt auf, Ihr seid heute meine einzigen Fahrgäste gewesen. Den ganzen Tag in meiner Schicht hatte ich keine anderen Fahrgäste. Ich fahre euch da jetzt hin zu diesem Bahnhof. Ich überspringe ein paar Haltestellen, sodass ihr den Bus bekommen könnt. Den Zug bekommen könnt. Und sie fährt sie dorthin und sie steigen in den Zug und sie kommen nach Hause. Wieso erzähle ich euch das? Diese Erfahrungen, die müssen unsere Kinder, unsere Teenager, unsere Jugendlichen, ja auch wir Erwachsene immer wieder machen. Dass Gott sichtbar, spürbar, erfahrbar ins Leben spricht. Und da heraus kann sich so viel verändern. Das kann so viel Potenzial freisetzen. So viel, dass ich am Ende hoffe, dass es in seinem Leben und in ihrem Leben viele Spuren hinterlässt. Ich hoffe tatsächlich, dass wir immer wieder, wenn wir Gott erleben, von ihm so angesprochen werden, dass Teile von uns, und keiner von uns ist perfekt, dass manche Teile von ihm so verändert werden, dass die Geschichten, die man sich vielleicht mal später von uns erzählt, nicht unbedingt so extrem sind wie die von Esther, wo ich am Ende zurückbleibe und zumindest so ein schaler Nachgeschmack ist. Sind wir perfekt? Auf keinen Fall. Hinterlassen wir Spuren, über die wir nicht stolz sind? Auf jeden Fall. Sollten wir darum beten, dass Gott uns hilft, gerade dort, wo wir schwach sind, wo wir meinen, dass das passieren soll, was wir für richtig halten, dass Gott uns hier Weisheit schenkt? Auf jeden Fall. Soll er uns bewahren davon, voll übers Ziel hinauszuschießen? Auf jeden Fall. Denn eigentlich sind die Anliegen doch richtig, mit denen wir kommen. Nur wenn wir voll drüber hinausgehen, dann landen wir irgendwo, wo es nicht mehr richtig wird. Und etwas, was ursprünglich gut war, dass die Juden sich zur Wehr setzen konnten, dass sie nicht abgeschlachtet wurden wie Vieh zur damaligen Zeit, das war gut. Dass dieses ursprüngliche Anliegen vielleicht manchmal in Vergessenheit gerät. Ich hoffe, dass uns das Buch Esther zeigt, dass es notwendig ist, dass Gott greifbar, spürbar, sichtbar, erfahrbar in unserem Leben ist, dass wir ihn brauchen, dass dann die Gefahr, völlig auch an manchen Stellen drüber wegzuschießen, gemindert ist. Und dass er uns hoffentlich hilft, zu Lebzeiten zu erkennen, Mäßigung zu bekommen und wir Leitung und Weisheit für unser Leben im Hier und Jetzt erhalten. Das wünsche ich uns allen. Amen.